Ja, hallo und herzlich willkommen zur 7. Podcast-Folge des Seminars Kinderliterarische Klassiker im Medienverbund. Mein Name ist Florian Kroker und ich sitze hier heute natürlich nicht allein, sondern darf an dieser Stelle auch meine drei lieben Kommilitoninnen recht herzlich begrüßen. Namentlich sind das Laurin Utke. Hallo Laurin.
Hallo.
Hanna Krei. Hallo Hanna.
Hallo.
Und last but not least, Eda Ünlü. Hallo Eda.
Hallo.
Wir möchten euch jetzt natürlich auch gar nicht lange auf die Folter spannen und kommen direkt zu dem Medienverbund, den wir heute vorstellen. Der Autor des Ursprungswerks ist kein geringerer als der deutsche Schriftsteller, Publizist, Drehbuchautor und Kabarettdichter Emil Kästner. Und wenn ich jetzt die Begriffe Berlin, Zugfahrt und Diebstahl in den Raum werfe, dann weiß bestimmt schon der ein oder andere, um welchen Medienverbund es heute gehen wird. Spätestens, wenn noch der Begriff Detektive und der Name des Protagonisten Emil Tischbein genannt werden, ist wohl den meisten klar, dass es heute um den Medienverbund rund um Emil und die Detektive gehen wird. Inhaltlich richten wir uns in dieser Podcast-Folge an Lehrpersonen der Jahrgangsstufen 3 bis 6 sowie an alle Lehramtsstudierenden des Fachs Deutsch, aber natürlich auch an alle Kinder- und Jugendliteratur interessierten Hörerinnen und Hörer. Starten wir also direkt inhaltlich, wozu ich Laurin noch einmal begrüßen darf. Hallo nochmal.
Hallo nochmal.
Laurin, du hast dich in Vorbereitung mit Angebot und Struktur des uns vorliegenden Medienverbunds auseinandergesetzt, richtig?
Richtig.
Dann bring uns doch mal alle auf einen Stand. Worum geht's nochmal bei Emil und die Detektive inhaltlich?
Inhaltlich geht es zunächst erstmal um die Kernthemen Mut, Freundschaft, Zusammenhalt, Gerechtigkeit und eben auch so die Liebe zur Familie. Und Emil und die Detektive handelt eben nach der Romanvorlage von einem Jungen namens Emil Tischbein, was du zuvor schon erwähnt hast, der seine Großmutter in Berlin besuchen möchte. Frau Tischbein, also Emils Mutter, bleibt dabei zu Hause und kümmert sich um ihren Friseurladen. Und obwohl Emil das Geld, welches er von seiner Mutter bekommt und was er mit auf die Reise nehmen soll, sorgfältig im Inneren seiner Jacke befestigt hat und auch stets wachsam ist, wird ihm das Geld von jemandem geklaut. Das Geld wird ihm von Herrn Grundeis geklaut. Emil traut sich jedoch nicht, zur Polizei zu gehen, da er vor kurzem einem Denkmal seiner Stadt eine rote Nase gemalt hat und nun sich nicht traut, einen Wachmeister anzusprechen. Emil beschließt, das Geld auf eigene Faust zurückzubekommen und es folgt eine Jagd nach dem Dieb quer durch Berlin. Der Junge erkennt Herrn Grundeis an seinem steifen Hut und die Jagd endet in einem Café, welches der Mann besucht. Durch Zufall lernt Emil dort Freunde kennen, welche ihn natürlich bei der Jagd nach dem Dieb unterstützen. Emil benachrichtigt auch seine Oma, damit die sich zwischenzeitlich keine Sorgen macht. Emil freundet sich mit einem Jungen des Hotelinhabers an, in das Herr Grundeis hineingeht. Und schnell finden sich einige Kinder, die Emil helfen wollen. Als Herr Grundeis das Hotel verlässt, hat sich um ihn herum eine riesige Traube von Kindern gebildet. Er versucht, diese abzuwimmeln. Als er Verdacht schöpft, geht er jedoch in eine Bank, um das Geld wechseln zu lassen und um somit alles vertuschen zu können. Doch die Kinder konfrontieren ihn direkt und Emil erinnert sich, dass in den Geldscheinen Löcher sein müssen von der Nadel, mit der er diese im Inneren seiner Jacke aufbewahrt hat. Als Herr Grundeis daraufhin die Flucht ergreifen möchte, wird er von Polizisten gestoppt und verhaftet. Es stellt sich heraus, dass Herr Grundeis ein gesuchter Bankräuber ist und Emil erhält eine Belohnung zur Überführung des Täters von rund 1000 Mark. Der Journalist Erich Kästner veröffentlicht einen Artikel über Emil und seine Freunde und auch Emils Mutter kann nun nach Berlin kommen. Von dem Geld kauft er ihr einen Mantel, den sie sich schon immer gewünscht hat, und eine Haube für ihren Friseursalon.
Ja, vielen Dank an dieser Stelle für den kurzen Inhaltsabriss der Romanvorlage von 1929. Jetzt ist natürlich nur mit einem Roman, kann man ja noch nicht von einem Verbund sprechen. Was ist denn im Laufe der Jahre noch dazugekommen?
Genau, es ist eine Bühnenfassung dazugekommen. Erich Kästner richtete den Roman 1930 für Theateraufführungen ein. Das Stück ist nach wie vor häufig in Kinder- und Jugendtheatern zu sehen. Und es gab auch Verfilmungen, wie zum Beispiel die im Jahre 2001, auf die wir uns auch beziehen. Zuvor gab es allerdings auch noch Verfilmungen in Großbritannien, Argentinien, Japan, also international, wie auch zum Beispiel 1964 in den USA. Bezüglich der Vertonungen gab es 2001 die Uraufführung des Musicals Emil und die Detektive. Und 2006 bis 2010 gab es eine Hörspielfassung und eben auch eine Vertonung des Ostschweizer Theaters als eine eigene Version, bei der Jugendliche teilweise Szenen selber schreiben konnten, sowie eine ungekürzte Lesung.
Okay, das heißt, wir haben Roman, wir haben eine Bühnenfassung, wir haben Filme, wir haben Vertonungen. Gibt es denn da noch mehr Sachen, die in den Medienverbund irgendwo mit reinspielen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch spannende Spiele. Bereits 1931, also wirklich kurz nachdem der Roman entstanden war, gab es ein spannendes Spiel. Ein paar Jahre später erschien ein Suchspiel in Memory Art, welches eben gleichnamig wie der Roman auch heißt und bei dem auch Diebe und Geldscheine gesammelt werden müssen. 2003 wurde ein Kinderspiel veröffentlicht. Das läuft ähnlich ab wie das bekannte Scotland Yard. Und genau, sonst gibt es auch noch sonstiges, mehrere Hörspielfassungen und ein Typuskript von Emil und die Detektive in Dauerausstellung im Literaturmuseum in Marbach. Und 1999, das ist ganz besonders, zum 100. Geburtstag Erich Kästners, gab die Deutsche Post ein Sonderpostwertzeichen mit einem Motiv von Walter Trier aus Emil und die Detektive heraus. Das finde ich auch ganz spannend.
Also grundsätzlich lässt sich ja festhalten, ganz viele Sachen nach der Romanvorlage irgendwo im Anschluss entstanden, bis halt ins Jahr 2001 hinein, wo die letzte Verfilmung neu stattgefunden hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, alle Medien zu betrachten wäre vielleicht ein bisschen viel. Welche Medien des Verbunds nehmen wir denn heute in den Blick?
Ja, wie du schon sagst, es wäre auf jeden Fall beachtlich, alles zu berücksichtigen. Deswegen nehmen wir zum einen den Roman im Blick, aber zum anderen eben auch den Film aus dem Jahr 2001.
Gibt es da denn inhaltliche Unterschiede zwischen dem Roman und der Verfilmung?
Also es gibt ein paar veränderte Details in der Verfilmung, jedoch bleibt der Inhalt im Großen und Ganzen gleich. Also Emi wohnt, statt wie im Buch, mit seiner Mutter in Neustadt, mit seinem alleinerziehenden Vater in Streiklitz. Das ist auch ein erfundener Ort. Im Buch soll Emil alleine nach Berlin zu seiner Großmutter fahren, weil seine Mutter eben einen eigenen Friseursalon besitzt und dort arbeiten muss. Im Film jedoch hat sein Vater einen Autounfall, woraufhin Emil eben für eine Woche bei der Schwester seines Klassenlehrers und dessen Sohn in Berlin wohnen soll. Ein weiterer Unterschied ist die Beschreibung des Diebes. In der Verfilmung wird dieser als blond und mit spitzen Zähnen beschrieben, also ähnlich wie ein Vampir, kann man sagen. Er trägt rote Cowboystiefel und ist eben nicht wie im Roman beschrieben mit einem schwarzen Hut unterwegs.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum unbedingt diese Medienverbund und kein anderer? Kannst du da auch was zu sagen?
Ja, genau. Also wir haben uns ja abgesprochen und eben festgestellt, dass Emil und die Detektive als Medienverbund viele gesellschaftliche Themen behandelt, wie zum Beispiel eben, dass man Mut zeigen muss, dass man seinen Freunden vertrauen kann, die einem helfen. Es geht um Liebe, er macht ja alles für seinen Vater oder für seine Mutter und eben diese Hilfsbereitschaft auch zu seiner Familie, wo er sich um die Großmutter kümmern möchte. Und durch diese gesellschaftlichen Themen und eben dem Hervorrufen von dem, was Schülerinnen und Schüler bereits kennen und wissen. Dadurch kann eine gewisse Anschlussfähigkeit an den Unterricht gesichert werden. Das fanden wir eben spannend. Also hierdurch erscheint uns der Medienverbund als literarisch bedeutsam und deshalb haben wir diesen auserwählt.
Gut, dann haben wir jetzt die gesellschaftlichen Themen ja abgehandelt. Also definitiv ist der Medienverbund literarisch bedeutsam aus der Richtung. Wenn wir uns jetzt auf die Kriterien nach Schilcher beziehen, also die kulturelle Relevanz des Verbundes, was können wir da denn sagen, zum Beispiel zum Punkt Repräsentativität?
Genau, also kulturell relevant ist er auf jeden Fall. Zur Repräsentativität kann man sagen, dass Emil und die Detektive eben als bedeutsames Werk im Bereich der Vermarktungsstrategie des Medienverbundes gesehen werden kann, also eben im Bereich der Werbung und des Verkaufs.
Zweiter Punkt bei Schilcher ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, Einfachheit versus Komplexität.
Da geht es darum, dass die Handlung eben sehr einfach gehalten ist. Also es gibt keine Nebenhandlungen. Der Fokus liegt wirklich auf der Hauptgeschichte, den Dieb zu finden und eben das Geld zurückzuholen. Und die Geschichte ist für jeden Zuschauer oder Zuhörer nachvollziehbar und dennoch spannend, obwohl es eben einfach gehalten wurde. Komplex, das heißt kompliziert, ist in Emil und die Detektive bewusst nichts.
Okay, und wie wird die kindliche Erlebniswelt dargestellt?
Ja, das ist auch spannend. Emil als kleiner Junge, der aus einer Kleinstadt kommt, macht sich eben selbst auf die Suche nach dem Dieb in der realen großen Welt. Also er reist ja wirklich in die Hauptstadt und versucht eben das Geld wiederzubekommen. Und er reist ganz alleine mit dem Zug. Das ist ja schon ein weiter Weg. Und ja, also Emil wird auf jeden Fall mutig dargestellt. Genau.
Der letzte Punkt meines Wissens, die Fantasie. Finden wir hier denn da auch irgendwas?
Auf jeden Fall. Also hierbei geht es eben um das Zusammentreffen realistischer und fantastischer Ereignisse. Emil wird besonders im Roman eben als gutes Musterkind dargestellt. Er möchte seiner Oma helfen. Er reist allein in die Großstadt, wird dann natürlich beraubt und verhält sich aber heldenhaft während seiner Jagd nach dem Dieb. Auch das Ende der Geschichte, in dem Emil gefeiert wird und es einen Zeitungsartikel über ihn gibt, scheint märchenhaft. Also, dass so ein kleiner Junge dann berühmt wird und dass alle Leute Bescheid wissen, was er Tolles gemacht hat. Ja, das ist ja schon sehr märchenhaft. Also, ob das wirklich so geschieht in der heutigen Zeit, weiß man natürlich nicht. Aber das wären eben so ein paar fantastische Elemente. Realistisch hingegen sind eher die Aspekte, dass Emil Mut beweist und eben mit seinen Freunden für das Geld kämpft und dass eben am Ende auch die Gerechtigkeit siegt. Und auch das Element, dass man eben auf Reisen beklaut wird, kann damals so wie heute realistisch sein. Also das ist jetzt auch nichts Fantastisches, sondern passiert leider nahezu alltäglich.
Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass es sich nach den Kriterien von Schilcher auf jeden Fall hierbei um einen literarischen Klassiker handelt, richtig?
Ganz genau, dem würde ich zustimmen.
Ja, super. Dann haben wir doch die Punkte jetzt als erstes abgehandelt. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei dir, Laurin.
Kein Problem.
Ja, nach der ausführlichen Betrachtung von Angebot und Struktur machen wir jetzt auch direkt weiter mit den didaktischen Potenzialen, die uns der Medienverbund so bietet. Dazu nochmal ein freundliches Hallo an Hanna. Hallo Hanna.
Hallo zusammen.
Hanna, welche didaktischen Potenziale hat denn der Verbund rund um Emil und die Detektive, beziehungsweise haben die einzelnen Medien an sich?
Der Medienverbund hat relativ viel didaktisches Potenzial. Also wie Laurin ja auch eben schon ausführlich erklärt hat, behält der Medienverbund ja einen Roman, eine Verfilmung, ein Hörspiel und sogar Theateraufführung bereit. Ja, und demnach gibt es halt unzählige Möglichkeiten, diese Geschichte von Emil halt an die Schüler und Schülerinnen zu vermitteln. Und genau, also zum einen bietet diese Medienvielfalt die Möglichkeit, die verschiedenen Sinne der Schülerinnen und Schüler anzusprechen. Also jetzt beispielsweise, der eine Schüler versteht die Geschichte vielleicht besser durch ein Hörspiel oder findet es generell einfach interessanter, sich die Personen quasi selber in der Vorstellung auszumalen. Und andere würden dann vielleicht lieber eher zu dem Film greifen. Und dementsprechend kann halt jedem Individuum ein Zugang ermöglicht werden. Ja, und außerdem können die Schülerinnen und Schüler durch diese Vielfalt natürlich mit Literatur vertraut werden. Und ja, zum Beispiel könnte man dann im Unterricht einen Medienvergleich anstellen und sich beispielsweise fragen, was kommt jetzt in dem Hörspiel vor, was jetzt vielleicht in dem Film anders ist oder ja, wie auch immer.
Ja. Weiteres didaktisches Potenzial von Emil und die Detektive ist ja zum Beispiel, dass viele gesellschaftliche Themen auch in der Geschichte behandelt werden. Kann man da auch noch was zu sagen?
Ja, und zwar genau, gerade diese gesellschaftlichen Themen, das ist immer relativ interessant, weil das Wissen der Schüler da natürlich gut angesprochen werden kann. Also eventuell, was sie schon aus ihrem Alltag kennen oder aus ihren Erfahrungen berichten können, also halt generell auf das Vorwissen bezogen. Und demnach kann man dann auch immer ja, die Anschlussfähigkeit im Unterricht sichern. Und ich kann ja mal auf einige Beispiele eingehen. Also eigentlich liegt der generelle Fokus der Geschichte ja auf dem Diebstahl von Emils Geld. Und man könnte dann das Thema Moral im Unterricht ansprechen und ja, sich ja, oder generell mit den Schülern vielleicht diskutieren, warum sollte man jetzt nicht klauen? Was hat Diebstahl für Folgen? Und ja, könnte darauf eingehen. Was aber auch ein guter Anhaltspunkt ist, ist das Thema Zusammenhalt. Und zwar, man sieht das gerade in dieser, ja gut, Szene ist es nicht, es zieht sich eigentlich durch die ganze Geschichte. Und zwar die Kinder, die Emil helfen, die überlegen ja nicht lange, die sagen quasi direkt, komm Emil, wir helfen dir, den Dieb zu schnappen, und die kennen sich aber im Grunde genommen gar nicht wirklich, aber sehen das als selbstverständlich, ihm zu helfen. Und da könnte man dann natürlich an das Motto anknüpfen, einer für alle, alle für einen, und ja, die Klassengemeinschaft dann vielleicht nochmal einbeziehen und genau, darauf dann näher eingehen. Und
weitere Punkte?
Ja, genau, also gerade jetzt auch auf den Zusammenhalt bezogen, könnte man demnach eventuell noch das Thema Empathie aufgreifen. Also ich finde persönlich gerade so als Leserin oder als Leser beziehungsweise Hörerin oder Hörer, je nachdem, entwickelt man selber schnell so ein, ja, so eine Art Mitgefühl. Also man fühlt mit Emil mit und findet das wahrscheinlich auch selber ungerecht, dass ihm jetzt das Geld geklaut wurde. Da könnte man dann natürlich anknüpfen und sagen, okay, welche Gefühle, ja, werden da vielleicht generell angesprochen oder vielleicht auch Emil, wie fühlt er sich in gewissen Situationen? Genau, und gerade auch in der Grundschule ist ja das Thema Gefühle sehr präsent und demnach könnte man das auch, ja, sehr ausführen, würde ich sagen.
Ja, jetzt ist es ja auch unter anderem so, dass Emil und die Detektive, wenn ich es richtig im Kopf habe, inzwischen in über 57 Sprachen übersetzt worden ist. Bietet das denn auch didaktisches Potenzial?
Genau, also über 57 Sprachen, das ist natürlich erst einmal eine ganze, ganze Menge. Und der Vorteil daran ist auf jeden Fall, dass der Medienverbund dadurch ja gerade für den inklusiven Deutschunterricht eine breit gefächerte Anschlussmöglichkeit bietet. Also da, ja, bekommt halt jeder wirklich einen Zugang und das ist ja ein sehr, sehr großer Vorteil.
Die Didaktik ist ja grundsätzlich immer abhängig von der zugrunde liegenden Lerntheorie.
Genau, ja.
Wenn wir uns jetzt mal die Bezugspunkte bei der Auswahl von Unterrichtsgegenständen nach Werner Jank und Hilbert Meyer angucken und dann auf Emil und die Detektive beziehen. Was kann man denn da zum sogenannten Gegenwartsbezug alles sagen?
Also der Medienverbund Emil und die Detektive, der ermöglicht natürlich die Medienförderung der Schülerinnen und Schüler. Das liegt dann hauptsächlich an den vielfältigen Medienformen, die der Verbund bietet. Und man kann sich dann natürlich im Unterricht mit diesen unterschiedlichen Formen auseinandersetzen und kann ja ein sehr, sehr breites Unterrichtsangebot sicherstellen.
Zum Thema Zukunftsbezug, den Jank und Meyer aufführen, was kann da gesagt werden?
Also gerade durch diese verschiedenen Formen wird natürlich der Umgang mit Medien generell gestärkt. Und jetzt gerade auf die Zukunft bezogen, also man sieht ja auch immer, okay, das Thema Digitalisierung, das rückt immer mehr und mehr in den Vordergrund. Und natürlich ist es dann auch wichtig für die Schülerinnen und Schüler, dass Medienkompetenz, ja, dass die gefestigt wird, damit die generell in der digitalen Welt einfach, ja, zurechtkommen. Und das ist halt auch einfach teilweise Voraussetzung und wird benötigt in der Zukunft.
Ja, haben wir denn auch einen Fachwissenschaftsbezug?
Also nach den Kriterien von Schilcher handelt es sich bei Emil und die Detektive um einen kinderliterarischen Klassiker. Und ja, das ist vielleicht auch noch wichtig zu betonen.
Ja, weiterer Bezugspunkt ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Bezug auf die Gesellschaft. Bietet da der Medienverbund denn auch irgendwas an?
Genau, also Gesellschaft, das hatte ich ja eben schon mal erläutert, der bietet sehr, sehr viele gesellschaftliche Themen, halt, ja, wie gesagt, den Moralaspekt oder Empathie, die Empathieentwicklung für Emil, und diese ganzen Themen kann man dann richtig gut in den Unterricht einbringen.
Letzter Punkt an dieser Stelle wäre jetzt das Können der Lehrkraft, wahrscheinlich für die meisten Hörerinnen und Hörer einer mit der interessantesten Punkte.
Definitiv, genau. Am wesentlichsten ist es natürlich, dass die Lehrkraft über, ja, den ganzen Medienverbund Bescheid weiß. Also da kommt man gar nicht drum herum. Also man braucht ja genügend Hintergrundwissen, um das dementsprechend auch anzubieten. Und außerdem ist es auch noch wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer natürlich Kenntnisse der unterschiedlichen Medien mit sich bringen. Also sie sollen ja den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Zugänge zum Lerngegenstand bieten und dementsprechend müssen sie über diese Fähigkeit, ja, auch noch verfügen.
Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Hanna, für deine Ausführungen zum didaktischen Potenzial. Dankeschön.
Ja, dankeschön.
Im letzten Teil des Podcasts möchten wir uns natürlich auch der Frage widmen, die unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht am brennendsten interessiert. Und zwar, welche methodischen Umsetzungsmöglichkeiten für den Deutschunterricht in der Schule bestehen. Dazu begrüße ich noch einmal Edda. Hallöchen, Edda.
Hallo, Florian.
Edda, wie können denn Möglichkeiten des unterrichtlichen Umgangs mit dem Verbund in Passung zu den gegenstandsseitigen didaktischen Potenzialen deines Erachtens aussehen?
Also da würde ich direkt erstmal das freie Schreiben betonen, denn eine Möglichkeit besteht darin, dass die Schülerinnen und Schüler beispielsweise an einer spannenden Stelle im Buch aufhören zu lesen und von dort an dann versuchen, selbst zu schreiben, wie es weitergehen könnte. Meines Erachtens ist diese Aufgabe sehr differenzierend, da einige Kinder mehrere Sätze dazu schreiben können und andere halt etwas weniger. Und Kinder, die im Schriftlichen etwas schwächer sind, zu unterstützen, wäre eine weitere Aufgabe, dass sie beispielsweise ein passendes Bild zu der zuletzt gelesenen Szene malen. Man kann diese Art von Aufgaben auch am Ende der Geschichte nochmal aufgreifen, indem Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert werden, ein alternatives Ende zu der Geschichte zu schreiben. Hier sollen sie dann hauptsächlich sich darauf beziehen, wie ihre eigene Geschichte enden würde. Und dadurch wird die Rezeptionskompetenz und die Fähigkeit des Weiterdenkens geschult. Natürlich wird hierbei die Fantasie der Kinder begünstigt, da jedes Kind schreiben kann, was es will und wie viel es will. Eine wichtige Aufgabe für die Lehrperson hierbei ist, die Schülerinnen und Schüler auf die narrative Handlungslogik aufmerksam zu machen. Dies muss auf jeden Fall berücksichtigt werden, damit die Kinder nicht nur viel schreiben, sondern auch ein sinnvolles Ende schaffen. Man kann die Aufgaben je nach Niveau variieren, um das freie Schreiben und das Verständnis, um den Inhalt nochmal konkret zu fördern, kann man auch die Aufgaben einführen, dass beispielsweise die Schülerinnen und Schüler einen Brief an Emil verfassen sollen. Die Lehrperson sucht sich hierbei jedoch eine konkrete Situation aus, worüber die Schülerinnen und Schüler dann berichten sollen. Somit wird dann deutlich, wie genau die Schülerinnen und Schüler den Inhalt verstanden haben und es auch wiedergeben können.
Das waren ja jetzt schon relativ viele interessante Ansätze, die du jetzt vorgebracht hast. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, um Schülerinnen und Schülern beispielsweise die Schwierigkeiten beim freien Schreiben haben, dabei zu unterstützen?
Für Schülerinnen und Schüler, die noch wirklich erhebliche Schwierigkeiten beim freien Schreiben haben, könnte man auch das Einsprechen der Fortsetzung als ein digitales Medium einführen. Somit hätten sie halt auch die Möglichkeit zu zeigen, ob sie die Handlung wirklich verstanden haben und können sich somit auch in die Thematik einbringen.
Okay. Welche Methoden eignen sich denn deiner Meinung nach am besten, dass eine Anschlusskommunikation bei den Schülerinnen und Schülern hergestellt werden kann?
Ja, förderlich wäre hierbei das Durchführen von Dialogen. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich gegenseitig eventuell von verschiedenen Kapiteln oder von verschiedenen Szenen erzählen oder auch vorlesen, sodass sie halt miteinander ins Gespräch kommen. Und falls man mit verschiedenen Medienverbünden arbeiten sollte, wie beispielsweise dem Roman und dem passenden Film dazu, so können sich die Kinder, die das Buch gelesen haben, mit den Kindern, die den Film geschaut haben, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser einzelnen Kapitel oder Szenen austauschen. Ein weiterer wichtiger Aspekt, worüber man auf jeden Fall sprechen sollte, sind meiner Meinung nach die persönlichen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler, die sie mit dem Medienverbund in Verbindung bringen. Eine mögliche Aufgabenstellung könnte wie folgt lauten: Kommt dir die gelesene Szene aus deinem persönlichen Umfeld bekannt vor? Schreibe deine Erfahrung in einem kurzen Text auf. Mit dieser Aufgabe sollen die Schülerinnen und Schüler das Gelesene auf ihre Erfahrungswelt projizieren, um sich somit in die Situation hineinzuversetzen. Und dadurch wird das Hineinversetzen, die Perspektivübernahme und auch die Empathie nochmal verdeutlicht. Und dies ist ein sehr wichtiger Punkt im Umgang mit Literatur, da die Kinder das Geschehen dadurch viel besser nachvollziehen können. Da man jedoch nicht weiß, unter welchen Umständen manche Schülerinnen und Schüler aufwachsen, sollte die Lehrperson wirklich einen großen Wert darauf legen, wie sie ihre Aufgaben formulieren. Die Formulierungen sollten hierbei eher allgemein gehalten werden, indem man Fragen stellt, wie beispielsweise: Kennst du jemanden, dem es auch so geht? Dadurch fühlt sich das Kind nicht direkt persönlich angesprochen und fühlt sich nicht verpflichtet, von dem eigenen Erleben zu sprechen, sondern könnte eventuell von Freunden, Bekannten, Verwandten oder sogar von Figuren aus anderen Büchern oder Serien oder auch Spielen schreiben.
Für welche Klassenstufen eignet sich denn der Verbund bzw. das vorgeschlagene Lehr-Lern-Arrangement deines Erachtens?
Ich würde sagen, dass der Kinderroman für alle Klassen gut geeignet ist, da die Handlung einerseits gut überschaubar ist, andererseits die Schülerinnen und Schüler immer wieder mit der Frage konfrontiert, wie sie in Emils Situation handeln und auch bestimmte Probleme lösen würden, vor die sie halt auch selbst grundsätzlich in ihrem Leben ebenfalls gestellt werden könnten. Wobei ich sagen würde, das praktische Arbeiten mit dem Verbund würde ich eher ab der Klasse 3 ansetzen, was man bis zur 6. Klasse auch fortführen kann, da der Roman doch sehr umfangreich ist, weshalb die Lehr- und Lernarrangements für die 1. und 2. Klasse etwas anspruchsvoller wären. Es heißt jedoch nicht, dass man diesen Verbund nicht in den ersten beiden Jahrgangsstufen nutzen sollte, auf keinen Fall. Man kann den Roman in den Lesestunden vorlesen oder auch beispielsweise das Hörbuch während des Kunstunterrichts abspielen lassen.
Ja, super. Vielen, vielen Dank, Edda, an dich für die methodischen Umsetzungsmöglichkeiten für den Deutschunterricht.
Gerne.
Ja, und das war sie schon, unsere Podcast-Folge zum Medienverbund Emil und die Detektive. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei Laurin, Hanna und Edda für ihre interessanten Ausführungen und natürlich auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken, dass ihr hoffentlich bis jetzt dabei geblieben seid. Eine Geschichte, ein Roman, ein Märchen. Diese Dinge gleichen den Lebewesen und vielleicht sind es sogar welche. Mit diesem Zitat Kästners aus Emil und die Detektive sage ich Tschüss und verweise noch gerne auf die weiteren Folgen, die im Rahmen des Seminars Kinderliterarische Klassiker im Medienverbund entstanden sind. Hört auch da mal rein, es lohnt sich. Mhm.